22. Ich habe jemanden auf dem Plan stehen, der heute Morgen für uns liest. Die ist nicht da, so wie ich das sehe. Und ich lese jetzt einfach selber, der Einfachkeit halber. Hesekiel 36 ab Vers 22. Da spricht Gott den Hesekiel an und sagt: Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als der heilige Gott erweise. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dort besprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Heiliger Geist, sprich heute Morgen zu uns durch dieses Wort, sprich uns an, gib uns deine Kraft des Lebens, veränder du uns, nimm Herzenshärte weg und gib uns ein weiches Herz, ein neues Herz, das dein Wort in sich aufnimmt und daraus lebt. Amen. So, jetzt nehme ich einfach mal an, dass dieser Text dem einen oder anderen bekannt vorgekommen ist. Also den haben wir hier auch dieses Jahr schon gelesen. In diesem Vers steckt natürlich, in diesem Text steht natürlich der Vers 26 drin, der dieses Jahr die Jahreslosung ist. Ich gebe euch ein neues Herz, sagt Gott, und einen neuen Geist. Und wir haben da immer noch unser Bild stehen da vorne, das Herr Ralf und Gabi hier vorne hingestellt haben und das sehr eindrücklich illustriert, wie Gott das alte Herz in ein neues Herz verwandelt. Inzwischen ist das Jahr fortgeschritten, wir sind schon Ende September, also die Kinder üben heute schon fürs Weihnachtsstück, ne? Das merkt ihr so, das geht jetzt alles ganz schnell und die Jahreslosung, das war so, das ist ja schon wieder vergessen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man die auch an dieser Stelle im Jahr mal nochmal rausholt, ja, und nochmal drüber nachdenkt und das auch, weil die ganz gut in die Predigtreihe reinpasst, die ich ja letztes Mal angefangen habe und wo ich mit euch noch gerne weiter gucken möchte. Wir haben ja angefangen, über Sünde zu reden. Und ich sage, wir werden die nächsten Woche immer wieder über Sünde reden, immer wieder, so wie es die Bibel auch tut, mit einem neuen Bild, das erklärt, was denn eigentlich das ist, das Menschen von Gott trennt. Ich sage, Menschen von Gott trennt, und dann kann man natürlich leicht denken, naja gut, wir reden über irgendwelche Menschen da draußen, wo auch immer, ja, und sind froh, dass wir da nicht dazugehören. Wir reden immer auch über uns, wenn wir über Sünde reden. Und wir reden nicht nur über Sünde, das ist ganz wichtig, sondern wir reden, wenn wir über dieses Bild geredet haben und festgestellt haben, was von Gott trennt, dann reden wir immer als nächstes über das Wichtigste überhaupt, nämlich über Jesus Christus, der die Antwort ist auf diese Trennung von Gott, mit dem Gott diese Trennung überwindet. Das muss immer kommen. Wenn wir nur über Sünde reden, dann lassen wir das Evangelium ja unter den Tisch fallen. Ja? Das Evangelium ist ja die gute Nachricht, dass Gott eine Antwort auf die Sünde hat. Und dann als letzte Schritte haben wir gesagt, machen wir dann jede Woche wieder neu auf diese Bilder hin, dann zwei Fragen, was heißt das für mich und zweitens, was heißt das für meinen Umgang mit anderen? Und letztes Mal haben wir über Blindheit geredet, über die Sache, ja, man kann so blind sein, man kann in einer Scheinwelt leben und Gott auch völlig ausblenden und damit das wahre Leben auch völlig ausblenden und Gott, der kommt und der möchte blinde Augen öffnen. Und heute möchte ich mit euch übers Herz reden. Ich fange mal an mit ein paar menschlichen Erklärungen. Wie Menschen sich das vorstellen, wie das Böse kommt und wie es unserem Herz begegnet. Einer dieser Menschen, der sich da Gedanken gemacht hat, war ein Däne namens Hans Christian Andersen. Vielleicht kennt den der eine oder andere. Der ist ganz bekannt worden, weil der viele Märchen geschrieben hat, so im 19. Jahrhundert. Eines seiner bekanntesten Märchen und auch der längsten heißt Die Schneekönigin. Und es geht über viele verschiedene Kapitel und viele Erlebnisse, aber es fängt damit an, dass es in Gestalt eines Märchens, in einem großen Bild, so eine Erklärung liefert für all das Böse in dieser Welt und für all das, was zwischen Menschen nicht läuft. Und Hans Christian Andersen erzählt eine Geschichte von dem Teufel, der stolz auf sich selber ist, weil er nämlich etwas erfunden hat. Der hat einen Spiegel gebaut, aber nicht irgendeinen Spiegel, sondern, so heißt es in diesem Märchen, einen ganz besonderen Spiegel. Denn wenn man in diesen Spiegel hineinschaut, dann sieht man nicht ein Bild der Realität, sondern der Spiegel blendet alles, was schön und gut ist, einfach aus. Man sieht also ein Zerrbild. Man sieht nur die schlechten Dinge. Man sieht nur das, was nicht gut ist. Und er erklärt, mit wie viel Freude der Teufel den Menschen diesen Spiegel vorhält und wie die Menschen bitter und hart werden, weil sie nichts Gutes mehr entdecken können. Nur noch sie. Und der Teufel freut sich und lacht. Und dann kommt der Moment in der Geschichte, wo er erzählt in seinem Märchen, dass der Teufel so übermütig wird, dass er sagt, jetzt mache ich mir den Spaß und halte auch Gott diesen Spiegel vor. Und so geht er dann Richtung Himmel und als er dem Himmel näher kommt, zerspringt auf einmal dieser Spiegel mit einem großen Schlag. Die Scherben fliegen in alle Richtungen und überall auf der Welt landen diese Scherben und manche bekommen die ins Auge und manche bekommen sie ins Herz und es verändert ihr Leben und sie sehen nur noch die schlechten Dinge und sie sehen nur noch das und sie werden hart. Das ist der Beginn des Märchens von Hans Christian Andersen. Nicht Bibel, aber einfach die Beobachtung von jemandem, der diese Welt beobachtet, das viele Böse sieht und versucht, in Form einer Geschichte sich einen Reim drauf zu machen, auf das, was da nicht funktioniert. Ein Bild, das Menschen verstehen können. Es gibt andere, die haben ähnliche Bilder gemacht. Einer der Großen unserer Zeit war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Mann namens George Lucas. Ich weiß nicht, wer von dem schon mal gehört hat. Der hat damals eine Weltsensation geschaffen mit einer Dreierreihe von Filmen, die also als die meistverkauften Kassenschlager Hollywoods in die Geschichte eingegangen sind. Er hat eine Art von Film genommen, die es damals schon gab. Science Fiction nennt man das, so Zukunftsfilme mit Raumfahrt und allem drum. Und hat die umgekrempelt und fast wie ein Märchen erzählt, mit ganz einfachen Dingen, mit Gut und Böse, sehr schwarz-weiß gemalt, mit einfachen Geschichten drin. Ich weiß nicht, wer von euch tatsächlich mal dann auch die ersten drei Filme dieser berühmten Reihe Star Wars gesehen hat, die damals rauskamen von George Lucas. Muss man auch nicht gesehen haben. Aber wer es gesehen hat, der, ja, muss man nicht, man muss gar nichts gesehen haben, ja. Aber es ist interessant, mal festzustellen, wie Menschen die Welt wahrnehmen, ne? Wer diese Filme gesehen hat, der ist da drin einem üblen, finsteren Kerl begegnend namens Darth Vader. Für alle, die das noch nie gesehen haben, das ist der nette Herr da in der Mitte auf dem Bild, ja. Seht ihr schon, wie sympathisch der aussieht, ja. In der Star Wars Erzählung ist das der Bösewicht schlechthin. Ich meine, das sieht man dem ja schon an, so wie der aussieht, ne? Der tritt immer in Schwarz auf, immer mit dieser Maske, der spricht so ganz röchelnd und alles, was von diesem kommt, ist zu Grund und abgrundtiefst böse. Der hat es nur darauf abgesehen, selber der Mächtigste von allen zu werden. Der will alle vernichten, die in seinem Weg stehen. Das ist so das absolute Schlechte in diesen Star Wars Filmen. Natürlich gibt es am Schluss ein Happy End, wo der dann überwunden wird und alles. Aber das ist so das ist der Inbegriff des Dunklen, des Finsteren, des Harten und des Bösen in diesen drei Filmen. Die kamen dann, wie gesagt, also Ende der 70er, Anfang der 80er raus, waren ein großer Kassenschlager. Und irgendwann in den 90er Jahren hat sich George Lucas gesagt, Mann, das war damals so toll, mit den Filmen haben wir so viel Geld verdient. Eigentlich müssten wir da jetzt weitermachen, dann könnten wir nochmal viel Kohle kriegen. Und er hat drei weitere Star Wars Filme produziert. Allerdings nicht, wie man denken könnte, die Geschichte fortgesetzt, weil der Bösewicht, der war ja am Ende besiegt, was will man da noch sagen? Sondern der ist hergegangen und hat die neuen drei Filme vor den ersten drei angesiedelt. Also hat praktisch die umnummeriert und die alten waren jetzt Nummer 4, 5 und 6 und hat gesagt, jetzt erzähle ich euch mal, wie das alles angefangen hat. Und in den neuen Filmen, da begegnet einem im ersten Film dann ein kleiner, süßer Junge namens Anakin Skywalker. Den finden alle toll. Der ist sympathisch. Das ist wunderbar. Und der investiert, der lebt in einer Zeit, wo es sowas wie Sklaverei gibt. Der investiert ganz viel, um sein Leben besser zu machen und auch das Leben seiner Mutter, die als Sklavin lebt, um die zu befreien. Das ist eine Heldenfigur, was ganz Strahlendes in diesem Film. Und keiner ahnt, wie es weitergeht. Und dann erzählen drei Filme hintereinander, die folgen dem Leben dieses kleinen Jungen, der ein junger, erwachsener Mann wird, mit einer tollen Liebesgeschichte, mit einer Prinzessin, in der er sich verliebt und alles. Und ein Mann, der unglaublich talentiert ist, um den alle werben, weil sie seine Begabung sehen und alles. Und der aber gleichzeitig in seinem Leben immer härter wird und sich immer weiter verschließt. Und am Ende von diesen drei Filmen merkt man plötzlich, dieser, der gerade eben noch dieser süße kleine Junge war, das ist der Bösewicht aus den ersten drei Filmen. Der ist der geworden. Und George Lucas erzählt die Geschichte nach, wie ein Herz sich verhärtet in seinen Filmen. Stolz und Hochmut und Streben nach Macht, die dringen ins Leben von diesem jungen Mann ein und die machen nichts Gutes mit ihm. Er verändert sich und ist nicht mehr klein und süß und hilfsbereit und ein Held, sondern wird immer mehr zum Bösen. Stolz und Hochmut und Streben nach Macht wären vielleicht nicht so einfache Diagnose. Da stecken auch ganz andere Dinge noch drin. Da steckt das Leiden drin, nachdem seine Mutter gestorben ist und er sich jedem Trost verschließt und sein Herz abkrapselt und nichts mehr Schmerzhaftes an sich ranlassen will. Da steckt die Sache drin, dass seine Geliebte bedroht wird und er sich Sorgen macht um die Gefahr und er nach Möglichkeiten sucht, wie kann man die abwenden und plötzlich auch die böse Seite ganz attraktiv scheint, weil sie nämlich verspricht, dass man da Macht bekommen kann und dann scheinbar unverwundbar wird und alles, die kann einem was bieten und es ist so attraktiv, dass er es an sich ranlässt. Eine ganze Reihe von Dingen führen dazu, dass wir am Ende einen Bösewicht haben. Dinge von innen und von außen, das ist ganz klassisch, das erleben wir auch in Erzählungen der Bibel. Eine der klassischen Figuren der Bibel, wenn es um so eine Herzensverhärtung geht, ist der Pharao in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte von Mose, als das Volk in Ägypten ist, als sie als Sklaven arbeiten müssen und dann wählt Gott den Mose als Befreier. Der geht ja auch durch einen ganzen Prozess in seinem Leben, bis er dann berufen wird von Gott am brennenden Busch und dann mit der Kraft Gottes begleitet. Das ist ja beeindruckend, ne? Also was Gott da tut. Ne? Das fängt ja damit schon an. Mose sagt, ja, was soll ich dem Pharao sagen? Und dann sagt Gott, du, jetzt nimmst mal den Stab, den du in der Hand hast und jetzt wirfst den mal auf den Boden. Ja? Und dann wird der Stab zur Schlange. Ja? Und Gottes Macht zeigt sich, ja, und da könntest du jetzt denken, naja gut, also das da kann der Pharao ja nicht mehr Nein sagen, wenn das so sichtbar ist, ja, dass Gott doch hinter diesem Mose steht. Und so schickt er diesen Pharao, na, vielleicht kennt er so diese alten Schlager, let my people go und so, ja, schickt er den Mose zum Pharao und dann passieren all diese Plagen. Und immer wieder lässt der Pharao so halbherzig, sagt, okay, gut, dann dürft ihr gehen. Und kaum ist die Plage vorbei, dann heißt es immer wieder das Gleiche. Ich lese mal ein Beispiel. 2. Mose 8, Vers 11. Als der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und es wiederholt sich. Kapitel 7, Vers 13, Kapitel 7, Vers 22, Kapitel 8, Vers 11, Kapitel 8, Vers 15, Kapitel 9, Vers 35. Immer und immer wieder der Pharao, der verhärtete sein Herz. Das ist die große Beispielfigur der Bibel. Interessant übrigens, dass es das auch noch in einer anderen Formulierung gibt. Im 2. Mose 9, Vers 7, da zum Beispiel steht es so. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er ließ das Volk nicht ziehen. Und tatsächlich erklärt Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief, dass Gott da auch mit eingegriffen hat. Und da haben Christen jetzt über Jahrhunderte versucht, das jetzt irgendwie so auszulegen, dass man da Gott aus der Schusslinie nimmt und sagt, das kann ja nicht sein. Also. Aber das ist, was die Bibel sagt, hat diese beiden Seiten. Ja, Pharao verhärtete sein Herz und dann gibt es aber auch was von außen, was dazukommt. Wir können das nicht auflösen. Das ist alles so miteinander verstrickt. Aber das Ergebnis, es bleibt ein hartes Herz, das sich nicht mehr öffnen kann gegenüber Gott und nicht mehr öffnen gegenüber seiner Wahrheit und nicht mehr gegenüber den Menschen. Das sind Erklärungen, das sind Beispiele, das sind Geschichten, die das illustrieren, was im Leben immer wieder passiert. Wie sieht's denn bei mir aus? Ja, und dann muss ich feststellen, ne, wenn wir über Herz reden, es gibt natürlich Dinge im Leben, die sind, ich sag mal, herzerwärmend, ja, wunderbar, da geht einem, wie man sprichwörtlich sagt, das Herz auf, ja, wenn mich was jemand anders anspricht mit seiner Liebe, wenn mir jemand begegnet mit einem großen Lächeln, wenn jemand mir wirklich, also auf ganz tolle Weise nahe kommt, da geht mir das Herz auf. Und dann gibt es eben andere Dinge im Leben, da passiert genau das Gegenteil. Die sind, ich sag mal, herzzerreißend. Die gibt's. Manche davon, die kommen so ganz allgemein aus dem Leben als großes Ganzes. Das Leben ist hart. Das ist eine Feststellung, die man irgendwann macht in dieser Welt. Das Leben in dieser Welt ist hart und es kommt manchmal mit seiner ganzen Härte und mit vielen unerklärlichen und sehr unerwünschten Dingen auf mich eingestürmt. Und die verletzen mich. Die machen was mit mir. Und dann entstehen Narben in meinem Herz. Da wird's ganz hart und dunkel. Und da entstehen Mauern in meinem Herz, denn die ziehe ich hoch und ich sage, ich muss mich schützen. Ich muss selber hart werden, damit mir diese Dinge nicht mehr so nahe gehen und mich nicht mehr mitten reintreffen ins Herz. Und es geht so weit, dass wir Härte dann durchaus als was Positives darstellen. Dieter Bohlen hat ein Buch geschrieben, oder ich nehme an, wahrscheinlich hat es jemand anders für ihn geschrieben, aber es kam unter seinem Namen raus. Das hat den tollen Titel, Nur die Harten kommen in den Garten. Ja? Aber das ist so ein Spruch unserer Zeit, das sagt, du musst hart sein im Leben. Ja, du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Du musst jemand werden, der Dinge aushält, ja, und der sich an sich abprallen lässt. Nur so kommst du weiter. Na ja, gut, das haben wir ja schon vorher gehört, ja. Also vor 70 oder 80 Jahren, da hat er die deutschen Jungs gelobt, die hart wie Kruppstahl sind und so und fand das ganz toll, ja. Ja, Härte, das ist doch wunderbar, ja. Dem kann nichts was anhaben, der an dem prallt alles ab. Manchmal ist es auch gar nicht nur das harte Leben, manchmal sind es ganz konkrete Menschen, ja, die kommen und die enttäuschen mich und die kommen und die verletzen mich oder ich bekomme mit, wie andere hinter meinem Rücken über mich reden und Dinge passieren, wo die mir ganz wie ein Stich ins Herz fahren. Da blutet mir das Herz, das tut weh und ich beschließe für mich selber, das passiert mir nicht normal. Ich mache mein Herz zu, ich baue da eine Mauer. In Zukunft werde ich geschützt sein, wenn wieder sowas passiert. Manchmal bin ich sogar selber. Ja, angesichts all dem, was mir widerfährt in dieser Welt, da schaue ich da drauf und da schaue ich auf die anderen, die mir da vielleicht auch ganz ungut begegnen und ich komme mit meinem Stolz und ich sage, was wollen die eigentlich? Was denken die eigentlich, der sie sind? Ich bin doch viel wichtiger, ich bin doch viel größer, ich bin doch viel stärker und ich grenze mich jetzt einfach ab. Ich lasse die nimmer an mich ran. Ich baue eine Mauer um mein Herz. Und wieder wird es immer härter. Und irgendwann finde ich mich da und mein Herz ist nur noch aus Stein. Ist nur noch Schutzschichten über Narben, über Felsblöcke, die sich angehäuft haben. Und mehr ist nicht mehr übrig. Ja, vielleicht ist diese Geschichte von Darth Vader mit Sicherheit überzeichnet, aber das, was sie nacherzählt, ist etwas, was immer und immer wieder im Leben von Menschen passiert. Und es ist ein Teil von dem, ein Bild für das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, wenn das Herz sich verstockt und hart wird. Sünde. Herzenshärte. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir über Jesus reden. Es bringt ja nichts, wenn wir an dieser Stelle jetzt heimgehen und uns alle entweder einbilden, dass das nur die anderen betrifft und sagen, mein Herz ist doch schön weich, ich habe doch gar kein Problem, oder heimgehen mit unserem schweren, harten, steinernen Herzen und sagen, naja gut, jetzt habe ich das nochmal reingerieben gekriegt, dass ich dieses Problem habe, aber das hilft mir auch nicht weiter. Wir müssen jetzt über Jesus reden. Das ist ganz wichtig. Und dann nehmen wir diese Hesekiel-Stelle, die natürlich vor Jesus geschrieben ist, aber die ja hindeutet auf ihn, auf diesen Moment, wo Gott kommt und auch gegenüber einem Volk, dem er als ganzes Volk hier so eine Härte vorwirft, gegenüber denen sagt, aber ich werde kommen und wenn es allein um meines Namens willen ist, werde ich Veränderung schaffen. Und dann verspricht er, dass er dieses steinerne Herz nimmt und ein neues Herz stattdessen schenkt. Das ist Gottes Antwort auf diese Herzenshärte, die bis heute ein großes Problem der Menschen ist. Und wie gesagt, die Menschen sind halt nicht bloß die Menschen irgendwo, sondern das sind du und ich, das sind wir. Auf unsere Verkrustungen und Versteinerungen, auf unsere Schutzmauern hat Gott eine Antwort und die heißt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und dieses Heilsversprechen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weißt du, das könnte man sich ja auch anders vorstellen. wenn du jetzt mit zu Gott kommst, mit deinem Herz, das da mit vielen Schichten überzogen ist, mit all dem, was sich da angesammelt hat im Leben, dann könntest du dir auch vorstellen, dass Gott jetzt kommt und mit dem Meißel anfängt, jetzt mal da dran rumzuklopfen. Ich weiß nicht, wer von euch mal mit Pappmaché gearbeitet hat. Da könnte man jetzt so ein tolles, hartes Herz damit basteln. Ja? Es gibt ja so Luftballonherzen, ne, und die bläst man dann auf und dann fängt man an, so die einzelnen Schichten aufzutragen. Und das ist wie im Leben auch. Wisst ihr, so eine kleine Schicht, die ist dann am Anfang auch ganz weich und so, die macht auch gar nicht viel aus. Aber mit der Zeit, da sammelt sich das an und da wird das immer dicker außenrum und dann wird es ganz hart und dann ist dieses Luftballonherz dann irgendwann umgeben von ganz vielen Schichten, die dann aushärten. Das kannst du ja mal daheim ausprobieren, dann kannst du was basteln, dann lässt gut aushärten und dann probierst mal folgende Aufgabe. Dann ziehst du jetzt alle diese Schichten wieder ab und zwar so, dass der Luftballon wieder da ist. Ja, kannst du ja mal probieren mit einem Cuttermesser oder mit einem Meißel oder was du sonst an Werkzeug findest. Du wirst ganz schnell feststellen, das funktioniert nicht. In dem Moment, wo du anfängst, alle diese Schichten versuchen irgendwie abzulösen, da geht es innen drin kaputt. Ja, da reißt du die Fetzen damit runter, der Luftballon löst sich auf in alles, das wird nichts. Und ich finde es spannend zu sehen, dass Gottes Versprechen, Gottes Antwort nicht ist, dass er mit irgendeiner Recyclingmaßnahme daherkommt und so sagt, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin, da muss man halt ein bisschen abschleifen und so und dann wird das schon wieder. Sondern Gottes Antwort geht viel weiter. Der sagt nicht, dein steinernes Herz, das repariere ich irgendwie. Sondern der sagt, ich gebe dir ein neues. Ich gebe dir ein neues Herz. Wir machen da gar nicht länger dran rum. Ich nehme dieses Ganze, was sich da angesammelt hat, an Verletzungen und Verkrustungen und Versteinerungen und an Mauern und Schichten und alles, das nehme ich, nehme das Ganze und ich tue es weg und ich gebe dir ein neues, das nie diese Schichten getragen hat, wo nie diese Wunden drin waren. Ich gebe dir ein neues, unversehrtes Herz, das ist Gottes Antwort in Jesus. Das ist gute Nachricht für jeden von uns, der irgendwie, seien es viele Schichten, seien es wenige, seien es große Steine, harte Flecken oder kleine, für jeden von uns, der irgendwann erleben musste, wie sich da was verhärtet. Und dann bleibt natürlich immer diese Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Und dieses Versprechen Gottes in der Jahreslosung ist ja zunächst einmal eine große Einladung. Gott sagt, komm, komm mit deinem harten Herzen. Komm mit all dem, was dich hart gemacht hat. Komm und ich gebe dir ein neues Herz. Und diese Einladung kann man annehmen oder nicht. Und vielleicht ist an dieser Stelle einfach nochmal wichtig, auch zu sehen, was da passiert. Wisst ihr, das hört sich ja eigentlich alles zunächst mal gar nicht so schlecht an. Ich meine, sich zu schützen ist ja nicht unbedingt ein Problem, ja, das ist ja richtig. Bis in bestimmten Berufsgruppen muss man jetzt ja zum Beispiel auch regelrecht lernen, dass man sich distanziert von Sachen und die nicht so an sich ranlässt und alles. Und ich denke, ja, das ist doch gut, wenn man geschützt ist. Aber wisst ihr, jede Schicht, die ich über mein Herz lege, um mich zu schützen, die schützt mich ja nicht nur vor dem Bösen. Sondern jede Schicht, die ich zwischen mein Herz und alles das, was draußen ist, bringt, die trennt mich ein Stück weiter von allem, was da ist. Das fängt an mit Gott selber. Und je dicker ich mein Herz umkleide mit irgendwelchen harten Schichten, desto weniger kommt Gott da rein. Desto weniger funktioniert es, du und ich, diese Beziehung mit ihm. Ich schütze mich halt nicht bloß vor dem Bösen da draußen. Ich schütze mein Herz halt vor allem mit jeder Schicht, mit der ich es zumache. Das geht weiter mit anderen Menschen. Ja, es gibt ja in der Welt glücklicherweise nicht nur die Bösen, die mich bis ganz tief ins Herz treffen, sondern es gibt auch die guten Menschen, mit denen ich ganz tolle, intensive Beziehungen erleben kann. Aber je mehr ich mein Herz darauf einrichte, dass es sich trennt und dass es Abstand hält und dass es ja viele Schutzschichten auflegt, damit ich nicht verletzt werden kann, desto weniger ist es möglich, Gemeinschaft zu leben, so wie man Gemeinschaft eng miteinander leben kann. Und letztlich verhindert jede Schicht auf meinem Herz sogar ein Stück weit meinen Zugang zu mir selber. Irgendwann ist da nur noch so ein harter Klotz. Ich schaff's gar nicht mehr, da auszubrechen. Ich schaff's gar nicht mehr, das, was Leben ist, an mich ranzulassen. Und ich merke plötzlich, Ich habe mich eingesperrt. Ich habe mich eingemauert. Und ich dachte, ich tue mir was Gutes und ich schütze mich. Und in Wirklichkeit habe ich alle Zugänge blockiert zu meinem Herz. Überlegt mal, wenn jemand von euch schon mal eine neue Wohnung gesucht hat und ihr habt euch umgeguckt, wo möchte ich wohnen. Wir haben ja da ganz aktuell eine Geschichte jetzt gerade, aber manchmal hat man ja so ein bisschen auch die Auswahl, das ist ja dann ganz toll. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch sich auf die Suche gemacht hat und gesagt, ich suche einen schönen Bunker, wo ich einziehen kann. Ne? Wisst ihr, so mit einem Meter dicken Betonwänden und so irgendwelchen kleinen Schießschattenfenstern oben. Ja. Das ist toll, du, da bist du vor allem geschützt. Ja. Also da kann draußen das schlimmste Sturm toben, ja, und der Hagel runterkommen. So, also so ein Betonbunker, da passiert dir nichts, überhaupt nicht. Ne? Ich vermute mal trotzdem, du hast dich doch eher nach umgeguckt, nach was, wo es vielleicht schöne große Fenster hat und die Sonne ein bisschen reinkommt und eine schöne Aussicht hat und sonst was. Weil du genau weißt, mit dem Betonbunker, da verbaue ich mir halt auch all das schöne Gute. Aber mit unserem Herz, da machen wir das. Das mauern wir ein in solche dicken Schichten. Und diese Einsicht braucht's vielleicht erstmal. Das hilft mir nicht. Ich sperre mich ein. Und dann kann ich zu Gott kommen und sagen, gib mir ein neues Herz. Ich will da raus. Und ich schaffe es dann irgendwann auch gar nicht mehr von selber, meine Mauern einzureißen. Da kann mich nur noch Gott draus befreien. Aber er hat versprochen, ich gebe dir ein neues Herz. Und das will ich. Ja, komm Jesus. Gib's mir, ich brauche das. Nimm diese Mauern, nimm diese Verkrustungen, nimm diese Verhärtungen weg. Mach mich wieder weich. Ja, aber dann stellt es natürlich auch eine Frage, weil das ist dann, wir haben gesagt, das Nächste, was ich mir überlegen muss, ist ja auch, was heißt das jetzt für meinen Umgang mit den anderen? Und da ist ja schon so, dass manche dieser anderen durchaus auch welche waren, die dazu beigetragen haben, dass ich mich überhaupt so eingemauert habe. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt plötzlich wieder unterwegs wäre mit einem neuen weichen Herz, das Gott mir gegeben hat? Dann fängt doch bloß wieder alles von vorne an, oder? Dann kommt wieder einer und verletzt mich. Und dann trifft es mich wieder ins Herz, weil ja all diese Schutzschichten dann auch weggefallen sind. Ein echtes, weiches Herz, das mag ja sein, dass das dann lebensfähig und beziehungsfähig ist, aber es ist halt auch verletzlich. Vielleicht auch ungeschützt. Ist es dann nicht einfach naiv, sowas zu wollen? Zu sagen, ein weiches Herz, das klingt ja toll, das klingt ja romantisch, ja, aber will ich das denn wirklich, auch in der Begegnung mit anderen? Ich glaube, das ist an dieser Stelle, wo man nochmal aufmerksam lesen muss, was Gott genau verspricht und feststellen, dass ein neues Herz ja nur ein Teil des Versprechens ist, das Gott gibt und dass er ja noch viel weiter geht in dem, was er verspricht. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will mit meinem Geist in euch wohnen, sagt Gott. Und ich glaube, den Aspekt darf ich nicht übersehen. Wenn Gott mir verspricht, ein neues Herz zu geben, heißt das nicht bloß zurück auf Null. Wir versuchen es nochmal. Das, was beim letzten Mal nicht geklappt hat, was in den Verletzungen und Verhärtungen und den Erlebnissen der Härte dieser Welt untergegangen ist, nee, jetzt versuch's halt und mach's besser dieses Mal. Sondern Gott sagt, ich gebe dir ein neues Herz und in dieses Herz ziehe ich ein mit meinem Geist. Und man sollte erwarten können, dass das einen Unterschied macht, wenn Gott da ist mit seinem Geist. Und das heißt ja, wenn die Härte der Welt kommt, dann stehe ich dir nicht mehr allein gegenüber. Das heißt, wenn Menschen kommen, die es nicht immer nur gut mit mir meinen oder vielleicht manchmal selbst im Gutgemeinten sehr verletzend sein können, dann stehe ich ja nicht mehr allein und hilflos und all dem ausgeliefert da. Das heißt ja auch, wenn ich selber komme mit meinen alten Denkmustern und meinen alten Gewohnheiten und mit meiner Herzenshärte, die aus meinem Stolz rauskommt, da kommt ja auch Gott mit seinem Heiligen Geist, der auch mein Denken verändern will und kann. Das nimmt nicht alles Risiko weg. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ein weiches Herz ist ein verletzliches Herz. Sie anderen Menschen mit einem weichen, offenen Herz zu begegnen, das nimmt immer ein Risiko auf sich. Aber in dieses Risiko kann ich hineingehen, in dem Vertrauen auf Gott, der mit seinem Geist in mir wohnt. Ich habe letztes Mal schon über ein Buch geredet von Thorsten Dietz, das mich sehr inspiriert hat für diese Predigtreihe, das den gleichen Titel trägt, nämlich Sünde. Und Thorsten Dietz schreibt, Glaube ist der Ausstieg aus dem Versuch, Härte mit Härte zu überwinden. Glaube ist die Anerkennung der eigenen Abhängigkeit. Also die Feststellung, nein, es geht nicht darum, selber eine Strategie zu finden, sondern ich werde hart, dann kann ich da irgendwie selbstständig dem allem widerstehen, sondern ich bin abhängig von Gott. Glaube ist die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit, ein Verzicht auf ein letztes Bescheidwissen. Es ist die Bereitschaft, angerührt zu werden durch höheres, heiliges Gott. Und es stellt mir Fragen. Das stellt mir die menschliche Frage, was riskiere ich da in einem Leben, das sich verwundbar macht? Mit einem weichen Herz, will ich das überhaupt? Aber vielleicht sollte ich das ergänzen durch die Frage, was verpasse ich eigentlich, wenn ich mich dieser Möglichkeit verschließe? Was kann Gutes passieren? Was kann Gott tun an meinem Herzen, wenn es nicht mehr geschützt ist hinter vielen Schichten aus Stein? Und dann merke ich, ja, ich will weichherzig leben. Auch in meinen Beziehungen zu anderen. Gott nimmt das harte Herz. Ja, das harte Herz ist ein Thema, auch bei uns. Das ist nicht nur ein Thema für Nichtchristen, das ist ein Thema für Christen wie alles, wenn es um das Thema Sünde geht. Immer wieder 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, betrügen wir uns selbst. Und natürlich können wir uns in was in die Tasche lügen und können alle heimgehen und sagen, toll, jetzt wissen wir wieder Bescheid über die hartherzigen Menschen da draußen. Uns betrifft es ja glücklicherweise nicht. Oder ich kann heute Morgen Gott begegnen. Mit all den Dingen, die hart geworden sind in meinem Herz, kann ehrlich vor ihm kommen. Mit all den Dingen, mit all den Verletzungen, die ich erlebt habe, mit all den Krusten, die ich in mir trage, mit all den Mauern, die ich hochgezogen habe, und kann zu Gott kommen und sagen, Herr, gib mir ein neues Herz. Verändere du mich. Mach mich weichherzig. Und gib mir das Vertrauen auf deinen Heiligen Geist, der dann in mir wohnt. Ich möchte mich auf dich verlassen und möchte im Vertrauen auf dich mit offenem, weichem Herzen den Menschen um mich her und mir selber begegnen. Und so kommen wir vor ihn heute Morgen. Wir werden jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen. Unser Lobpreisteam kommt nach vorne. Wir sind ja gerade mittendrin in einem Wochenende, wo wir gesagt haben, wir möchten einen Schwerpunkt auf Gebet legen. Und bei Gebet sind wir immer ganz, ganz schnell dabei, dass wir in alle möglichen Fürbitten gehen und für alles Mögliche um uns herum beten. Und das ist gut und wichtig und genial, dass wir das tun dürfen vor unserem Gott. Aber vielleicht ist heute Morgen einfach mal die Zeit, da viel früher innezuhalten und zu sagen, Herr, heute Morgen geht es jetzt mal um mich und um mein Herz mit seinen harten Stellen, um mein Herz mit hinter seinen Mauern. Ich komme zu dir mit meinem harten Herzen und ich sage, Jesus, mach du es ganz neu weich und zieh ein mit deinem Heiligen Geist. Und da lade ich dich ein, heute Morgen ehrlich vor Gott zu kommen. Ob du das jetzt laut tun kannst oder lieber leise tust, das ist deine Freiheit vor Gott. Und wenn du gerne mit jemandem beten möchtest, wird dort hinten unser Gebetsteam sein, die beten gerne mit dir. Aber geh heute Morgen nicht raus und nimm irgendwie so ein steinumhülltes Herz wieder mit, sondern lass dich von Gott befreien davon. Das ist ja seine Antwort auf Sünde, dass er befreit. Und das kann heute Morgen hier passieren. Lasst uns beten.